Deutschlandfunk Kultur. Die besondere Aufnahme.
Wir beginnen mit Unbekanntem, hören in den Anfang eines Klavierquartettes hinein. Es spielt das Aperto Piano Quartett. Ja, wieder so ein Volltreffer. Das muss ich einfach gleich zu Beginn loswerden. Komponiert hat Hans Gahl, Wiener Komponist in London, dem wir uns schon seit geraumer Zeit widmen. Wir haben ein Cellokonzert aufgenommen, zwei wunderbare Opern reanimiert, die Heilige Ente und das Lied der Nacht, verschiedene Kammermusiken mehr. Und wenn man das öffentlich macht, erreicht es die Öffentlichkeit und zeitigt auch Wirkungen. Dieser Hans Gahl gilt dann einfach als ein zu entdeckender. Ja, und da kam uns zu Pass, dass Frank Immo Zichner den Vorschlag unterbreitete, die beiden Klavierquartette Gahls aufnehmen zu wollen. Wir haben gesagt, liebend gerne. Das war unsere Reaktion. Und was wir im Hintergrund noch hören, ist Gahls Opus 13, das B-Dur-Klavierquartett. Inzwischen also wurde der Plan hälftig umgesetzt. Im Juli 2020 schon haben wir mit dem Aperto Piano Quartett aufnehmen können. Stefan Lang wünscht einen guten Abend, begrüßt Frank Immo Zichner unter dem Motto gelungene Wiederentdeckung und fragt zum Einstieg, wie ist das so pauschal, Herr Zichner? Man entdeckt das, blättert drin rum, spielt das durch und vielleicht mal querbeet. Hat jetzt das Resultat nach Proben und Aufnahmen so in etwa das eingelöst, was der erste Blick versprochen hat?
Das würde ich auf jeden Fall sagen. Sie haben ja die Heilige Ente angesprochen. Ich muss dazu sagen, ich habe die tatsächlich in Berlin erlebt. Und zwar gab es eine Aufführung in den Sophiensälen 2012. Und da ich in der Nähe wohne, habe ich gedacht, da gehe ich mal rein und das hörst du dir an. Und ein sehr guter Pianist hielt die ganze Oper zusammen. Es gab also kein Orchester. Und der Stoff ist ja eine komische Oper, war auch wirklich lustig umgesetzt. Aber das Besondere an dieser Aufführung war nicht nur die Begegnung mit der Musik Gahls, sondern mit seiner Tochter. Die war nämlich auch da. Und da mich die Musik den ganzen Abend gefesselt hatte und wir uns vorgestellt wurden, habe ich sie dann natürlich gefragt, gibt es denn Klavierquartette von ihrem Vater? Ja, natürlich. Und eins für die linke Hand. Ich sage, das ist ja interessant. Und das, was wir jetzt heute zur Sendung vorstellen, da war natürlich auch so ein kleiner persönlicher Kontakt. Die Frau war mir unheimlich sympathisch und gab mir auch gleich viele Hilfsmittel an die Hand, wie ich an die Noten kommen könnte und so. Und so war das so ein ganz persönlicher Beginn. Dann habe ich die Noten mir besorgt und mir angeschaut und festgestellt, dass es einen ganz starken Personalstil hat. Also es ist natürlich inspiriert von vielen seiner Vorgänger, die er bewundert hat. Dazu zählt zweifellos Johannes Brahms, aber auch Bach. Aber auch von der Machart, der ganzen, der Bauart gehört auch die Wiener Klassik schlechthin dazu. Das waren so die Berührungspunkte mit seinen Vorgängern. Und dann lernt man, wenn man so einen Komponist neu spielt, so geht es mir jedenfalls, erstmal eine neue Sprache. Man hört sich in die Harmonik ein, man hört sich in die rhythmischen Strukturen ein. Das braucht eine ganze Zeit, fand ich. Aber ich bin jetzt glücklich und wir haben mit unserem neu besetzten Aperto-Quartett jetzt auch ein für uns neues Stück gelernt. Und wir hoffen, dass wir dieses Quartett für die linke Hand allein bald nachziehen können. Ja.
Es ist schön, dass Sie die Elisabeth Foxgal, die Tochter, erwähnen. Die hat uns bei der Heiligen Ente auch beigestanden. Das war ja, das muss man einfach nochmal so erwähnen, das war so die letzte Übertragung, bevor das mit Corona losging. Wir haben es in Heidelberg übertragen, aus Heidelberg übertragen, in der großen Besetzung, nicht in der reduzierten Orchesterbesetzung. Und auch da, ja, man überlegt so, das ist immer so in aller Munde gewesen, ist das was mit dieser Oper? Und es war was und ist was mit dieser Oper von Heinz Gahl. Und das ist genau das Gleiche jetzt mit dem Klavierquartett. Sie haben jetzt nicht nur auf den Personalstil abgehoben, werden wir gleich drauf eingehen. Wir spielen einfach mal, das sollte so die Spielregel der Stunde sein. Das Quartett, das Klavierquartett B-Dur ist knapp eine halbe Stunde lang. Wir haben eine Stunde Sendezeit. Ich würde aber trotzdem die komplette Sendezeit diesem Werk widmen und unserem Gespräch natürlich. Deswegen einige Ausschnitte immer zwischendurch. Wir blenden uns mal in den dritten Satz ein. Thank you. dritte Satz des Klavierquartettes B-Dur von Hans Gahl. Hier erst einmal als kleiner Eindruck, als kleiner Ausschnitt in der Sendung die besondere Aufnahme bei Deutschlandfunk Kultur. Wir haben das also mit dem Aperto Piano Quartett im Sommer des vergangenen Jahres schon aufgenommen im kleinen Sendesaal im Haus des Rundfunks. Der Pianist des Ensembles und Ausgräber Frank Immo Zichner sitzt mir auch gegenüber. Ja, ein ausgeprägter Personalstil, Herr Zichner, Sie haben das vorhin schon angemerkt. An dieser Stelle vielleicht noch einige Anmerkungen zu seinem Leben allgemein. Dieser Hans Gahl wurde 1890 in der Nähe von Wien geboren. Er ist in einem, man kann schon sagen, behüteten Elternhaus aufgewachsen. Die humanistischen Werte, die dominierten. Es wurde Musik gehört, Musik gespielt, Musik gehörte zum Alltag bei den Gahls. Ja, Johannes Brahms lebte noch in seinen Kindertagen. Brahms, der ja irgendwie sein Gahls geistiger, musikalischer Mentor, Vater war, den direkten Zusammenhang hat dieser Eusebius Mandischewski hergestellt. Herr Zichner, Sie haben das vorhin schon erwähnt, der sein Lehrer in Sachen Komposition war. Mandischewski war Brahms Schüler, Brahms Kenner und Brahms Freund. Gahl studierte auch Musikwissenschaft in Wien, bei keinem geringeren als Guido Adler. Er war dann Lehrer in Sachen Kontrapunkt und Harmonielehre am Neuen Wiener Konservatorium und er war auch Lektor für Musiktheorie an der Universität. Seine Entwicklung war durch den Krieg unterbrochen dann und dann hat er als Komponist doch so etwas wie einen Durchbruch erlebt, so ab 1918. Er war gleichzeitig immer noch und immer wieder Herausgeber und er stand eben mitten im musikalischen Leben von Wien und das ist auch, seine Wirkung ist auch über die Wiener Grenzen hinaus gedrungen. Seine Werke wurden eben gespielt, er war Chorleiter dazu, er war auch Chorgründer und er wechselte 1929 nach Mainz, wurde direkt des dortigen Konservatoriums. Hitlers Machtergreifung dann beendete seine Karriere. Er verlor aufgrund seiner jüdischen Herkunft, seiner jüdischen Prägung seine Stelle und wurde mit Aufführungs- und Veröffentlichungsverbot belegt. Er kehrte nach Wien zurück, floh 1938 dann nach England, also in letzter Minute. Auch hier Internierung als feindlicher Ausländer. Dann nach Kriegsende endlich eine Dozentenstelle in Edinburgh. Hochbetagt, 97 Jahre ist er alt geworden, starb er auch in Edinburgh. Der Name ist schon gefallen, die Tochter Eva Fox Gahl ist eine sehr umtriebige Frau. Sie kümmert sich ganz wunderbar um das Werk ihres Vaters. Ich habe sie ja mehrfach getroffen und wir wollen sie kurz in der Sendung auch zu Wort kommen lassen.
Er hat so komponiert, wie es ihm eben eigen war und eigentlich... Was er veröffentlicht hat, hat er bis an sein Lebensende anerkannt als, ja, okay.
Eva Fox Gahl will damit sagen, dass sich ihr Vater Hans Gahl nie um Strömungen, um Richtungen gekümmert hat. Er konnte eben nicht anders schreiben. Es musste aus dem Inneren, aus seinem Inneren kommen. Eva Fox Gahl kümmert sich, wie gesagt, rührend um den Nachlass. Diesen O-Ton habe ich bei der Produktion der Oper Das Lied der Nacht in Osnabrück eingefangen. Was waren eigentlich so die musikalischen Parameter für Ihren Vater, Frau Gahl?
Ich glaube, es war ihm wichtig, dass der Komponist sich für jede Note, die er hinschreibt, verantwortlich macht. Und das heißt, dass er diese Note hört und empfindet, also nicht nach irgendeinem Schema macht. Und er hatte sehr strenge Kriterien an sich selber mit Ausdrücke wie, ich denke jetzt, wie er seinen Lehrer beschrieben hat, Mandischewski, wo er immer wieder das Wort Wahrhaftigkeit benutzt. Und mein Vater hatte eine totale Integrität. Jede von den Gahl-Opern hat ihre eigene Klangwelt, würde ich sagen. Eine gewisse Einheit dabei, eine eher symphonische Struktur, würde ich sagen, dass irgendwie alles gehört wird, nicht gedacht. Klarheit war ihm ein sehr wichtiges Gesetz, eine gesangliche Melodie.
Die spüren wir auch in den sinfonischen Werken und in der Kammermusik von Hans Gahl ganz deutlich, um die es ja in der besonderen Aufnahme heute geht. Frank Immo Zichner, Ja, wie lange braucht es, um die Sprache dieses Komponisten, um seine Art Musik zu setzen, um die musikalische Grammatik des Komponisten Hans Karl zu erspüren, um dafür ein Gefühl zu bekommen?
Das ist eine schwierige Frage, weil das immer sehr unterschiedlich ist. Es ist ja, wenn man ein Solostück spielt, hat man möglicherweise einen völlig direkteren Zugang. Es sind ja noch drei Kollegen dabei, die haben andere Sichtweisen. Und es gibt, für uns gab es gar keine Hörerfahrung mit dem Stück. Wir haben das nicht aufgeführt vorher. Ich mag es nicht so gerne, irgendwelche CDs zu hören, die das Stück schon repräsentieren. Weil ich denke, das ist wie so ein Bild, was man nicht mehr los wird. Wenn man ein Erlebnis hat, hat man auch so ein festes Bild im Kopf. Und so ist es mit der Musik in gewisser Weise ähnlich. Sie sprachen Brahms an. Das ist, glaube ich, in dieser Musik was ganz Besonderes. Es gibt ja eine Schnittperson sozusagen, die Verbindung zwischen Brahms und Gahl herstellt. Das ist Eusebius Mandischewski. Diesen Namen kannte ich schon durch frühere Noteneditionen, weil der viele Brahms-Werke herausgegeben hat. Und zwischen Hans Gahl und Mandischewski gab es eine sehr enge, bis zum Tod Mandischewskis anhaltende freundschaftliche Beziehung. Wir kennen ja Hans Gahl heute auch vor allem als Musikologen, der ganz viele Bücher herausgegeben hat, der auch beteiligt war an der Brahms-Ausgabe, die nach Brahms Tod gemacht wurde. Übrigens auch von Eusebius Mandischewski. Bei dem hat er auch Struktur gelernt, Kontrapunkt und sich mit den ganzen musikalischen Begriffen auseinandergesetzt. Und da der aus dem Kreis von Brahms kam, lag es natürlich nahe, dass er das, was Brahms verkörperte, auch dem jungen Gahl übermittelte.
Wenn wir jetzt den Beginn des zweiten, des langsamen, des Variationssatzes hören, es ist ein phänomenales Thema, dass man nicht mehr los wird, dass dann eben, wie das bei den Variationen üblich ist, dass dann eben in dieser und besonderen anderen Art wieder aufkreuzt. Aber ich werde eben manchmal durch so eine Art von Gestik an den Brahms erinnert. Der macht gar nicht dasselbe, aber er macht das, sag mal, in derselben zeitlichen Abfolge irgendwas.
Er hat ein Vermögen, schöne Melodien zu erfinden. Das hat er mit Brahms gemein, auch wenn Brahms immer auf Dvorak neidisch war, der es noch besser konnte in seinen Augen, hat das Gahl ebenso. Und dieses Stück ist auch was sehr Persönliches in seinem Leben. Er lernte nämlich seine Frau kennen und die wünschte sich dieses Quartett zur Begrüßung. Und man führte es dann für sie auf und das ist eine ganz enge persönliche Verbindung auch zu der Musik. Es ist ja so, sind ja auch so viele zarte Farben darin, die fast an Liedkunst erinnern, gerade in diesem Satz, ne? Ja, das war der zweite Satz aus dem Klavierquartett von Hans Gahl in B-Dur Opus 13. Es beginnt wie so ein kleines gemütliches Schlafliedchen und hüllt uns ein in eine freundliche, warmherzige Atmosphäre. Und dann spuken so zwei Trios durch die Gegend und haben fast so eine traumartige Darstellung mit sich, als ob das Kindchen, was wir gerade zu Bett gebracht, nun ein Träumchen hat.
Ja, das erinnert auch wieder an Schumann, also diese Einschübe. Hans Gahl in der besonderen Aufnahme bei Deutschlandfunk Kultur am heutigen Abend, das Klavierquartett B-Dur mit dem Aperto Klavierquartett, Pianoquartett. Frank Immo Zichner, der Pianist, sitzt mir gegenüber und hat gerade auch so schön abgesagt, also und das so schön nochmal benannt mit diesen Einschüben, Einschlüssen, die eben auch den Personalstil von Gahl irgendwie ausmachen. Wenn man auf den Werkkatalog schaut, er hat Opern geschrieben, immer ein halbes Dutzend Opern. Er hat Klaviermusik geschrieben, er hat Kammermusik geschrieben, er hat Lieder geschrieben. Viele sind eben auch erst später wieder entdeckt worden. Also das ist gar nicht so sicher, ob wir alle Gahl-Werke so jetzt schon kennen, ob wir da nicht noch irgendwo eine Kiste bei Elisabeth Fox Gahl suchen oder in dieser kramen müssten und irgendwas finden würden. Er hat sogar auch für Mandolinenorchester geschrieben. Mir kommt das vor, also er hat sich in allem ausprobieren wollen, auch vier Sinfonien und eine Serenade, eine Suite und vor allen Dingen viele Solokonzerte, Cellokonzert, das haben wir auch aufgenommen mit dem Wellfish und Violinkonzert, Klavierkonzerte auch, also Klavierkonzert und glaube ich ein Poem. In der Kammermusik, das könnte ich jetzt sagen oder würde ich jetzt sagen, da hat er irgendwo eine Heimat auch gefunden.
Ja, durchaus. Ich glaube, das gehört ja auch zu der gängigen Praxis zu Hause, dass man miteinander Musik machte. Das ist ja etwas, was man heute mehr und mehr vermisst, leider. Sie sprachen an, dass er so viele Initiativen gemacht hat, selbst für Mandolinengruppen und für Chöre vor allen Dingen. Mhm. Ich glaube, er hat es verstanden, seine ganze Kraft, die er musikalisch hatte, zu verbreitern auf ein Chor. Er hat ganz viele Chöre auch gegründet. Und er hat auch früh damit begonnen, Musikausbildungsstätten verantwortlich zu leiten. Hat auch das Edinburgh Festival mitgegründet zum Beispiel. Und das ist ja das Schreckliche an dieser Nazi-Zeit, dass die verfemten Komponisten eigentlich bis heute darunter zu leiden haben, dass sie verfemt wurden, dass viele meiner Kollegen das gar nicht kennen, den Namen gar nicht kennen. Ich habe mir es irgendwann mal zur Aufgabe gemacht, solchen Leuten wieder, die also unterdrückt worden sind als Komponisten, wieder an die Öffentlichkeit zu helfen, weil ich auch gemerkt habe, dass ganz viele Stücke dabei sind, die wirklich einfach wunderbar sind.
Man muss ja der Frank Mozichner immer noch mal einfließen lassen, dass das eine doppelte Verfemung faktisch ist. Also die sind, weil sie jüdisch oder politisch verfolgt wurden, mussten sie emigrieren, mussten erstmal eine neue Heimat finden. Also das war gar nicht so einfach. Der ist ja dann auch in Großbritannien, in England erstmal in dieses Lager für die Alien, also für diese unerwünschten Personen gekommen. Also das ist nicht so, dass ihm in der neuen Heimat eben Tür und Tor geöffnet wurden. Nein, er hatte hart zu kämpfen, um wieder einen Platz in der Gesellschaft, im Musikleben zu finden, hat ihn vor allen Dingen als Lehrer gefunden. Und weil er eben, das ist ja alles tonal komponiert von ihm, also da ist ja nichts Zwölftöniges drin, da ist ja nichts Modernes drin, und weil er eben so ein Mann der alten Schule war oder im Rückspiegel komponiert hatte, hatte er nach 45 erstmal keine Chance, im neu orientierten Europa aufgeführt zu werden. Also es galt nicht als neue Musik, er galt als ein Ewiggestriger, Adornos Doktrinen galten, und er stand auf der Abschussliste. Also doppelt schwer, muss man eigentlich sagen.
Ja, ich weiß nicht, ob da jemand... weil Sie sagen Abschussliste. Ich glaube, der hatte einfach diesen Weg nicht mitvollzogen. Das ist ja auch ein gutes Menschenrecht, sich mit den allgemeinen Entwicklungen und mit den allgemeinen modischen Erscheinungen zu verbinden. Er hat es früh geschafft, etwas ganz Eigenes zu finden, sodass man ihn auch wiedererkennt, wenn man verschiedene Werke von ihm hört, und hat das einfach für sich umgesetzt. Das gipfelt dann zu seinem 70. Geburtstag darin, dass er sich selbst zum Geburtstag 24 Preludien und Fugen schenkte. Ja? Mhm. Auch ein Werk, was sicher noch zu heben ist.
Ich meine mit der Abschlussliste auch gar nicht, ich habe das ein bisschen übertrieben gesagt, ich meinte gar nicht als Vorwurf gegen Gahl, sondern als Vorwurf auf die einseitige Musikbetrachtung und Wertebetrachtung und Werteverfügung nach dem Zweiten Weltkrieg. Da wurde der ästhetische Neuanfang leider nur in einer Richtung oder in eine Richtung proklamiert. Sie freuen sich auf das nächste Klavierquartett, was eins ja für Sie als besondere Herausforderung für die nur linke Hand, also für die linke Hand ist. Spielt man das auch sonst im Konzert? Würde man das sonst im Konzert spielen? Oder wie schwer, wie einfach hat es so ein Werk im Konzertrepertoire jetzt aktuell aufgenommen zu werden?
Also wir haben einige Veranstalter gefunden, die das Stück gerne hören möchten. Wir haben es einmal in der Schweiz gespielt. Wir werden es auch in Leipzig spielen nächstes Jahr im Bundesverwaltungsgericht. Und die haben dort eine schöne Konzertreihe. Und das freut mich, dass es dafür ein Interesse gibt. Also wir haben das ja vorgeschlagen, hätten Sie Lust, das zu hören. Und der Verantwortliche dort hat gesagt, na gerne, das machen wir. Und nun bin ich gespannt, wie die Leute das aufnehmen, natürlich. Aber wie gesagt, es ist ein sehr eingängiges Werk und ich glaube, dass es auch, wenn es häufiger gespielt würde, mehr Erfolg hätte.
Also ich bin sicher, es wird zum festen Repertoire des Aperto Piano Quartetts werden. Und ja, mit diesem Quartett hören wir das jetzt auch. Hans Karls Klavierquartett B-Dur, Opus 13. In der Aufnahme vom vergangenen Jahr, wir haben aufgenommen im Juli 2020 schon im Saal 3, im kleinen Saal im Haus des Rundfunks in der Masurenallee. Es spielen Frank Immozichner, mein Studiogast, am Klavier, Frank Reinicke, Violine, Stefan Fehland, Viola und Jonathan Weigle, Violoncello. Jetzt haben wir es komplett gehört, das Klavierquartett Opus 13 von Hans Gahl mit dem Aperto Piano Quartett, Frank Immo Zichner Klavier, Frank Reinecke Violine, Stefan Fehland Viola und Jonathan Weigle Violoncello. Aufgenommen haben wir das im Haus des Rundfunks in der Masurenallee im Saal 3, im kleinen Saal. Ja, Tonmeisterin Johanna Follos, Toningenieur Henri Tahon, Tontechnik Anton Bruns. Vielleicht doch noch eine Frage an den Pianisten Frank Immo Zichner, weil er mir einfach mal gegenüber sitzt. Wir haben es jetzt nochmal gehört. Wie lange braucht so ein Werk eigentlich, um bei dem Quartett, ich will das nochmal so, Sie haben Standardliteratur, Sie immer wieder spielen, Brahms, Schumann und so weiter und so fort. Wenn Sie jetzt so ein neues Werk aufnehmen, bleibt das immer ein neues Werk? Oder ab wann ist es dann, wie oft muss es gespielt werden, um das Werk zu werden, das mit Selbstverständlichkeit vom Aperto Klavierquartett angeboten werden kann.
Wissen Sie, da sprechen Sie etwas an, was für jedes Stück gilt. Man lernt ein Stück kennen und das Stück verändert sich. Die Sichtweise verändert sich. Mit dem Alter natürlich auch, mit der Häufigkeit der Aufführungen. Es ist jedes Mal, entdeckt man ein kleines neues Detail. Das ist kein Prozess, der abgeschlossen ist. Deswegen ist natürlich eine Aufnahme wunderbar, dass es andere Leute sich kaufen können, sich es anhören können zu Hause. Aber dieses Stück wird sicher, wenn es uns begleiten wird, auch einige Veränderungen und Verwandlungen erfahren. Das ist in der Sache selbst so.
Und das ist gut so.
Das finde ich auch.
Denn es ist lebendige Kunst. Danke, Frank Immozichner, fürs Kommen. Ich wünsche einen guten Abend.
Vielen Dank für die Einladung.